Hallo und herzlich willkommen. Heute ohne Musik, dafür aber mit einem Künstler der anderen Art. Er ist Künstler, er ist Consigneur, er ist Koch, er ist der Kunz. Bei mir heute herzlich willkommen, Sternekoch Christoph Kunz. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir haben uns heute mal ein ganz besonderes Ambiente rausgesucht, was für dich ungewöhnlich ist, einen neuen Arbeitsplatz, den Herd, weil ich gesagt habe, Mensch, jetzt gerade in dieser Phase, wo die meisten Menschen wahrscheinlich auch mit Kochen und guten Sachen zu Hause beschäftigt sind, probieren wir es doch einfach mal mit einem extrem außergewöhnlichen, massiven Sterne-Gericht. Wir machen eine Pasta Napoli, oder wie können wir das nennen, mit einem Flair, mit diesem speziellen Sterne-Koch-Flair. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen was mitnehmen und auch meine Frau mal von den Kochkünsten überzeugen.
Ich finde, deine Vorschusslorbeeren sind extrem hoch. Aber vielen Dank dafür.
Deswegen, ich weiß, Steilvorlage, aber da musst du natürlich auch was tun. Jetzt haben wir gesagt,
ich mache ja nicht viel, ich mache nur Schalotten und ein bisschen Knoblauch mit ein bisschen Olivenöl. Schalotten und Knoblauch fein gewürfelt.
Das hast du selber gemacht oder haben das deine Küchengehilfen gemacht?
Das mache ich auch noch selber. Hin und wieder schaffe ich das, müsste immer nur aufpassen mit den Fingerchen, ansonsten alles wunderbar.
Das heißt also, das ist tatsächlich jetzt vom Meister selbst zubereitet. Ja. Sieht mir fast ein bisschen sehr scharf angebraten aus. Nicht, dass hier die Schalotten da verbrennen, das gibt ja sonst eine bittere Note wahrscheinlich.
Da hast du vollkommen recht. Ich habe versucht, mich an den Bittertönen vorbeizuschlängeln und sie nicht anbrennen zu lassen.
In diesem Sinne, kochen. Vielleicht gibst du mal unseren Hörern so einen kleinen Einblick. Hast du da früher auch schon immer zugeguckt? Hat Mutter da was gemacht? Oder wie ist denn die Passion entstanden, dass du quasi gesagt hast, das ist jetzt meine Richtung, die ich einschlage?
Das hat so ein bisschen ein Allerlei bei mir zu tun. Und zwar, war ich nicht der allerbeste Schüler. Ja. Fand Schule irgendwie ein bisschen Mittel zum Zweck, aber auch das eher Bespaßung meiner selbst, als dass ich hätte am Unterricht teilnehmen wollen. Und man sagte zu mir immer...
Achtung, ganz kurz für die Zuhörer, jetzt kommen die Tomaten rein.
Ich habe jetzt noch vorher ein bisschen Tomatenmark dazugegeben.
Ein magischer Moment.
Jetzt tue ich einfach die Tomaten oben drauf und die lassen wir jetzt ganz leicht einkochen.
Und das sind Tomaten aus Südsizilien?
Ja, genau, nur das Beste für dich. Ich war tatsächlich heute Morgen bei uns im italienischen Supermarkt und habe die Hand verlesen. Ja. Extra die ganz weichen, dass die auch schön...
Genau, die waren etwas billiger, ja, okay. Ja,
genau, so ist es. Und dann mache ich noch... Die Geheimzutat ist ein bisschen brauner Zucker.
Brauner Zucker, weil das gibt dann noch die besondere Note quasi.
Ich finde, das ist so ein bisschen, der braune Zucker ist ja nicht ganz so, so raffiniert jetzt, wie der normale, und du hast so eine leichte Karamellnote damit.
Sensationell, das muss ich mir gleich aufschreiben. Okay, also da ging es dann los und wie beginnt das dann? Okay, geht man dann tatsächlich jetzt hier zum Italiener und wie gesagt, ich möchte Ihnen gerne Ihre Nudeln zubereiten oder wo kriege ich einen Ausbildungsplatz oder wie läuft diese ganze Chose?
Nee, ich bin, nachdem diese Sachverhalt der Schule eben bei mir nicht die positivste Wende genommen hat, meine Mutter gesagt, entweder du wirst ohne Ausbildung, ohne Schulabschluss wirst du entweder Müllmann oder Spüler. So, und das war natürlich ein Arbeitsfeld, was mir beides irgendwie so jetzt mal erstmal im ersten Moment nicht behagte.
Wobei du ja auch in einer Partnerschaft lebst und Müllmann und Spüler ja tatsächlich zu unserem Arbeitsfeld mit dazugehören eigentlich,
glaube ich. Definitiv. Ne? Das ist
einwandfrei. Aber gut, du hast gesagt, okay, man muss was Offizielles machen, einen anerkannten Beruf.
Ja, genau. So, und dann habe ich das aber auch nicht weiter irgendwie hinterfragt und habe dann auch meine schulischen Leistungen nicht daraufhin verbessert und dann wurde es meiner Mutter tatsächlich zu blöd. Und sie schickte mich dann für 3 Wochen in den Sommerferien in die Spülküche zu einem befreundeten Hotelier. Und der sagte, natürlich nehme ich Ihren Sohn gerne auf. Wir werden ihn natürlich entsprechend behandeln.
Ja, das heißt 4 D-Mark die Stunde.
Tatsächlich war die Idee, mich hier für 0 D-Mark anzustellen. Das hat er dann gesagt, das würde dem Gesetzgeber wahrscheinlich nicht gefallen.
Ja.
Und irgendwie hatte ich trotz des anfänglichen Grolls gegenüber meiner Mutter auch ein bisschen Spaß dran gefunden, weil ich durfte nicht nur Teller waschen, ich durfte auch ein paar andere Dinge machen, wie Marmelade einkochen und solche Dinge. Und aufgrund dessen habe ich ein bisschen, jetzt mal Blut geleckt.
Also trotz der Spülküche, ich meine, das waren jetzt nicht die exorbitant tollen Dinge, die du da
machst. Nee, überhaupt nicht. Aber und vor allen Dingen in den Sommerferien, du bist mitten in der Pubertät, deine Kollegen sind 500 Meter Luftlinie entfernt im Freibad und schauen hübschen Damen hinterher und trinken Weißbier.
Du kochst alte Marmelade ein.
Und ich koche alte Marmelade ein und schwitze mir einen ab beim Spülen. Ja. Genau, so, das war mein Sommer. Und
ja.
Ich habe tatsächlich aber auch in der Jugendarbeit früher auf so Jugendcamps gekocht. Daran hatte ich immer Freude.
Ja.
Und diese Mischung aus beiden Dingen haben mich dann dazu verleitet zu sagen, okay, wir versuchen es mal mit einer Ausbildung als Koch.
Ja.
Auf der anderen Seite hätte ich auch nicht gewusst, was ich jetzt studieren wollte.
Gab es keine Alternativen, großartig, ja?
Ist okay, nee, also ich habe das Abitur dann geschafft, tatsächlich auch für meine Verhältnisse relativ gut. Die zwei stand vor dem Komma.
Also immerhin, ja.
Und dann habe ich mich beworben, ich komme ja gebürtig aus Freiburg und habe das dann versucht in dem besten Hotel vor Ort.
Ja.
Und das hat funktioniert.
Da haben sie dich dann genommen,
ja.
Ob deiner Vita in der Spülküche und deiner Marmeladeneinkochkünste.
Genau.
Den nehmen wir. Gucken wir mal, was aus dem wird.
Das hört sich wundervoll an.
Ja.
Und,
aber dann von der, darf ich mal fragen, so von der Pike aus. Das heißt, du gehst rein und du bist als erstmal tatsächlich Kartoffelschäler, Zwiebelschäler.
Also, du musst ein Praktikum machen.
Du musst dich hocharbeiten.
Du hast ein Praktikum gemacht, ob du überhaupt geeignet bist, als Azubi einzufangen.
Okay.
Und ich kann mich noch erinnern, ich habe eine rote Metzgerkiste, die kennen viele Leute auch irgendwie vom Einkaufen. Hat man mir vorgestellt, da waren gefüllt mit Weintrauben.
Ja.
Und die musstest du mit einem Parisien, also das ist so ein runder Ausstecher, mussten wir die Trauben.
Ich dachte, das wäre was zur Verhütung. Nein, aber das ist wirklich
das Parisien. Also der Parisienstecher ist so ein, wie nennt man das, Kugelausstecher. Und mit diesem Kugelausstecher mussten wir die Trauben von der Haut lösen.
Boah.
Eine ganze rote Metzgerkiste. Also ich weiß nicht, wie viele Trauben das waren. Das war meine allererste Aktion als Praktikant für einen.
Also sprich, wenn man da nicht durchgedreht ist danach, dann, also okay, du bist so stark mental, du darfst hier bleiben.
Genau, ich glaube, das war tatsächlich die Idee dahinter.
Ja.
Und das hab ich dann auch trotz allem irgendwie, habe ich den Drive nicht verloren.
Ja.
Und dann lernst du tatsächlich am ersten Arbeitstag, wurde ich dann wieder nach Hause geschickt, weil ich sowohl meine Kochhose als auch meine Kochschuhe vergessen hatte. Clever von dir.
Kann man nicht wissen. Dein weißes Kommunionshöhnchen angehabt und Oberhemd. Kann man genauso machen, ja.
Und am zweiten Tag ging es dann tatsächlich los. Du kommst in eine Riesenküche rein und du weißt natürlich erstmal gar nicht, wo oben und unten ist. Und ich war etwas lost.
Ja.
Aber dann fängt es tatsächlich an mit Kartoffelschälen, Zwiebeln schneiden. Wie halte ich ein Messer richtig? Wie halte ich die Hände richtig, damit du dir eben nicht bei jedem Schnitt in die Finger schneidest?
Ja, was immer noch vorkommen soll wahrscheinlich. Ja,
und so arbeitest du dich dann Schritt für Schritt hoch. Dann darfst du mal eine Soße ansetzen, darfst Knochen sägen, also du darfst tatsächlich...
Oh, das haben wir auch gemacht, allerdings waren auch tote Objekte. Das heißt, wir haben ja doch einen parallelen Werdegang in einigen Dingen. Ne? Nur kochen mussten wir jetzt nicht hinterher.
Ne? Das war ja, also ich muss sagen, ich habe das absichtlich, diesen Betrieb ausgewählt, weil ich wusste, es gibt in diesem Betrieb beides zu lernen, und zwar die Sterneküche wie auch die Großcatering-Küche. Also wir haben bis zu 5000 Essen gecatert.
Aber war das dein Ziel oder kann das ein Ziel sein, dass man sagt, ich werde jetzt erstmal Koch, Basis, oder hast du, hey, ich bin ein geiler Typ und es kann für mich nur in den Sternenhimmel gehen?
Überhaupt gar nicht. Ich wusste, dass ich kochen will, und wenn ich das mache, dann möchte ich zumindest mal von der Ausbildung her richtig machen. Und was dann passiert, schau mal, was bei rauskommt. Also ich habe immer gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann kann ich ja zumindest mein Abitur vorweisen und könnte studieren gehen. Was das auch immer wird, wissen wir nicht.
Aber du hättest eine Hintertür gehabt.
Die Hintertür war da. Und das war so die Idee, wenn das mit dem Kochen nichts klappen sollte, dann machen wir was anderes. Und die Idee dahinter zu sagen, du wirst jetzt Sternekoch, die hatte ich nicht. Also das kam von Stück für Stück. Also das hat sich so aufgebaut. Und das hat sich entwickelt tatsächlich in der Ausbildung. Und das Schöne an diesem Arbeitsplatz war eben, dass du aus dieser Bankettküche von 5000 Essen, wenn du dich einigermaßen gut angestellt hast, durftest du auch in diese Sterneküche mit reinschnuppern.
Und anscheinend hast du dich gut angestellt?
Ja, nicht nur zwei linke Hände, sondern ein bisschen rechts.
Zwei linke Füße auch, ja.
Okay. Ja. hatte tatsächlich nach anderthalb Jahren, durfte ich das erste Mal in die Sterneküche rein.
Ja.
Und,
aber dann weht nochmal ein anderer Wind wahrscheinlich, oder?
Das ist nochmal 2-3 Stunden mehr Arbeit.
Bist du ein ganz kleines Licht quasi am Anfang?
Dann bist du ganz, ganz klein. Du darfst halt dich hinten anstellen. Da wird halt drauf geschaut, ob die Würfel, die du schneidest, alle gleichmäßig sind. Und wenn das nicht so ist, dann fängst du wieder von vorne an. Und deine Würfel, die geschnitten wurden, wandern in die Soße rein. Also so, das ist schon manchmal so gewesen, wie man sich es halt auch immer vorstellt. Dieser raue Umgang, das war schon da. Ich möchte aber das gar nicht negativ darstellen, sondern ich finde, für mich war das eine sehr, sehr prägende und wichtige Lehrzeit.
Ja, gehört halt dazu. Und dann kriegt man quasi da seine ersten Erfahrungen und wird dann, oder wie entwickelt man sich weiter? Oder ist das wie eine Wanderschaft bei einem Schreiner, dass man sagt, okay, ich muss jetzt tatsächlich mal auch mehrere Stationen gesehen haben, Oder gibt es den Fall, dass du sagst, hey, ich hätte jetzt auch da bleiben können, da irgendwann die Küche übernehmen und...
Also ich finde als Koch, gerade wenn man meint, man kann mal oder man bildet sich ja, man kann was, solltest du zumindest noch was anderes gesehen haben, wie jetzt nur das, wo du Ausbildung gemacht hast. Und mein Küchenchef war sehr angenehm und hat zu mir gesagt, pass mal auf, ich hätte eine Idee, wo ich dich hinschicke nach der Ausbildung.
Ja.
Und ich habe mir 5 Sachen angeguckt, in Deutschland 3 Stück, eine in Rom und eine in Paris.
Ja.
Und habe mir dann gedacht, die Sachen, die in Deutschland sind, das ist für mich alles ein bisschen zu nah an Mamas Rockzipfel.
Okay, du wolltest mal raus.
Und ich wollte raus. Und dann habe ich mich für Paris entschieden.
Ja. Aber das war, du hättest auch Rom oder irgendwas anderes sein können.
Es hätte irgendwas sein können.
Hat sich gerade ergeben, okay.
Und na gut, Paris hatte den einen Vorteil, dass der dortige Sous-Chef, also der stellvertretende Küchenchef, Deutscher war.
Ja. Und ich also du musstest nicht jetzt die Sprache auch noch lernen. Das ist natürlich
man muss dazu wissen, ich hatte in Französisch...
Hatte ich immer eine 1. Jetzt komm,
hatte ich immer eine 5 tatsächlich.
Ach so, okay.
Ich habe das auch, also ich habe das abgelehnt, diese Sprache lernen zu wollen.
Ja.
Und habe mir aber auf der anderen Seite nicht die Mühe bzw. die Idee gehabt, wenn ich nach Paris wechsle, dass ich Französisch sprechen muss. Also das...
Aber du hättest ja auch Paul Bocuse über den Weg laufen können, theoretisch. Da wäre natürlich so 1-2 Brocken Französisch nicht schlecht gewesen.
Oder? Das wäre nicht schlecht gewesen, aber da ich bei Alain Ducasse, dem anderen Großmeister, gearbeitet habe, war sicher, dass ich dem anderen Kasperl nicht über den Weg laufe.
Ja.
Durfte mich also dann nicht nur in der Küche beweisen, sondern musste mich auch persönlich beweisen, indem ich Französisch lerne. Auf die harte Tour, indem du halt in eine Küche mit, was waren wir denn, knappe 35 Köche. Da sprach keiner Deutsch, bis auf der Sous-Chef, der war nur alle 3 Tage da.
Also da war die Hose schon auch trotzdem ganz schön voll, oder? Weil das ist ja der nächste Schritt.
Die war gestrichen voll und man darf nie vergessen, in Frankreich ist die Hierarchie extrem, wird extrem gelebt.
Ja.
Und wenn du als Jungkoch irgendwo hinkommst, wirst du meistens rumgeschubst. Und in Frankreich bist du unter den Jungkoch, die teilen diese Jungkoche noch in 3 verschiedene Kategorien ein.
Und du da noch als Allemand, nicht als frischer Franzose.
Genau, also ich hatte so, ich war in der 2. Kategorie eingeteilt, also ich finde so nach dem Spüler, wie ich, das kenne ich ja, das
Gefühl,
war ich auf der 2. Position und so musste man sich hocharbeiten. Das hat funktioniert, aber wie gesagt, das war eben nicht nur das Kochen, was du lernen musstest, sondern du musstest tatsächlich auch einfach die Sprache lernen.
Aber musst du da auch wie bei anderen Berufen, möchte man dann so ein Programm erfüllen? Also ich muss das Schnitzel einmal drauf haben, ich muss eine Pasta können, den Fisch muss ich zubereiten und ich muss wissen, was so Vide gegart und links und rechts geschält heißt. Also arbeitet man da auch tatsächlich jetzt ganz banal so einen Arbeitskatalog ab, dass man sagt, okay, ich war jetzt zwar beim Ducasse, aber ich habe keine Ahnung, wie ich eine Fischsuppe hinkriege oder irgendwas.
Also ich glaube, das muss man tatsächlich in der Ausbildung mitbekommen. Also diese Basics, wie du sagst, die muss man lernen in der Ausbildung und dann ist jeder Arbeitsplatz, wo du dann hinwechselst, einfach eine Verfeinerung dessen, was du vorher schon gelernt hast. Also wie koche ich eine Fischsuppe auf französische Art und Weise? Oder wie koche ich eben Soßen in anderen Formeln, in anderen Arten. Und wir haben in Frankreich jeden Morgen 7 verschiedene Fleischsoßen angesetzt. Also ich wusste, wie ich grundsätzlich eine Fleischsoße ansetze, aber dort habe ich gelernt, wie bringe ich noch einen weiteren Geschmack in die Soße.
Okay.
Das ist, glaube ich, auch die Idee dahinter, wenn du sagst, du gehst auf Wanderschaft, du siehst, die Basics sind überall gleich. Das heißt, wir kochen alle mit Wasser und Salz. Aber was wir dann daraus machen...
Aber auch mit braunem Zucker, weil das ist jetzt nochmal meine kurze Überleitung. Du rührst jetzt da schon gelegentlich rum. Muss das jetzt quasi so weit noch einkochen, bis nichts mehr im Topf drin ist? Oder,
ich lasse das jetzt so als Art Sugo, nenne ich das, oder fast marmeladenartig reinkochen. Und dann machen wir noch so ein paar Pilati-Tomaten aus der Dose dazu.
Ja, was sind die Pilati? Was kann die Pilati besser als die Gelati-Tomate?
Ja, die Gelati-Tomate wäre schlecht, weil dann haben wir nur eine Suppen.
Ja.
In dem Fall habe ich auch die die Mutti-Tomaten. Das sind die sonnengereiften.
Die guten von der Mutti, ja.
Genau, ganz ehrlich, das sind Dosentomaten.
Okay, aber die Firma hat es gut vermarktet. Also
Mutti macht das total toll.
Mutti macht am besten, das ist fair.
Da hast du vollkommen recht. Ja. Aber für mich sind Dosentomaten. Also es gibt Dosentomaten, die geben eine schönere Farbe, aber ich...
Und die wirst du dann gleich noch sanft reingleiten lassen,
genau,
sozusagen?
Genau, sanft mitkochen und dann...
Und dann kommt irgendwann die Nudeln noch mit rein. Da hast du dann ein...
Ja, ich habe mich für den Allrounder von Barilla entschieden.
Wieso Allrounder nimmt der am besten die Soße an? Also es sieht ehrlich gesagt aus wie so eine krumme Hahnröhre, wenn ich das jetzt mal vergleichen würde. Aber es heißt tatsächlich Zenanini Regatti, die Nummer 53.
Ja, weißt du, ich habe mir gedacht, Mozart. Du brauchst viel Oberfläche, ja, damit du viel Soße aufnehmen kannst.
So aber das ist ja jetzt eher kleine Oberfläche, oder?
Ja,
ist
aber schon mal, guck mal, die sind ja geriffelt hier, weißt du?
Okay, achso, die nehmen wir mehr auf.
Ja.
Ich werde mich davon später überzeugen.
Wenn du sagst, nachher ist es nicht so, dann musst du mich natürlich beschweren, kannst du dann schriftlich einreichen.
Ist in Ordnung, war ich, werde ich mal gucken, dann werden wir dir einen Stern abziehen. Reisen war das Thema, das heißt, dann hast du noch so ein bisschen quasi dein Wissen und deine Kochkünste noch weiter verfeinert, bis dann quasi als Frankreich nicht mehr genug weibliches Bevölkerungsgut hatte, hast du gesagt, ich muss auf jeden Fall mal eine neue Stadt kennenlernen, ja? Und bist dann weitergewandert sozusagen mit deinem Kochlöffel.
Genau, ich bin dann danach nach Köln oder in die Richtung von Köln nach Bensberg zum Herrn Wissler.
Das heißt Penzberg übrigens.
Penzberg?
Ja.
Das heißt Bensberg? Das
kommt ich dachte in Penzberg.
Bensberg, in
der Nähe. Das hört sich ja richtig ländlich an. Ne?
Das ist total schön im Bergischen Land.
Oh ja, okay.
Du guckst, dieses Schloss ist über Köln liegt das. Prinzipiell ist es sehr, sehr schön dort.
Okay. Komma, aber?
In Vendomarbeiten war sehr auch sehr, sehr lehrreich, aber hart.
Ja, okay.
Wir haben viel Zeit in der Küche verbracht. Es war morgens dunkel und abends auch.
Okay, also es gab gar kein Morgen sozusagen. Ja, das finde ich ja immer so respektabel. Man ist ja quasi, also das fängt früh an und hört immer spät. Also das ist schon jetzt nicht so easy, gell? Also gerade, wenn es irgendwie schön draußen ist, wie du schon sagtest, du bist ja im Prinzip permanent am heißen Herd sozusagen.
Ja, also ich finde, wenn du in dieser Liga mitkämpfst, und ich glaube, das ist egal, ob du jetzt da in der Sterne-Gastronomie bist oder in welchem Beruf auch immer, wenn du den mit einer gewissen Passion machst und sagst, du möchtest irgendwann mal oben ankommen und das, was du machst, auch mit Leidenschaft und mit Leben füllen, dann muss man in manchen Dingen vielleicht auch ein bisschen zurückstecken.
Ja.
Und das habe ich in dem Fall auch getan, ja, und habe gesagt, gut, jetzt gebe ich mal ein paar Jährchen nochmal dazu und sage, gut, jetzt steckst du dein Privatleben zurück und opferst das, kann man tatsächlich sagen, nur für die Arbeit. Und irgendwann wird man dann schon davon profitieren.
Und war da denn auch schon klar jetzt, dass es da in Richtung doch gehobener Gastronomie geht, oder hast du dir doch irgendwie so ein
Ding schon mal mitnehmen? Also nachdem ich nach Köln gewechselt bin oder ins Schloss Bensberg, war tatsächlich klar, also der Weg wird bleiben in der Sternengastronomie. Ich fühlte mich wohl, trotz der Arbeitszeiten, trotz des Umgangtons. Irgendwie, man kann sich natürlich dort auch auf eine gewisse Art und Weise ausdrücken, also kreativ ausdrücken. Und du hast einen extrem hohen Dazugehörigkeitsgefühl in der Küche. Also das ist so eine eingeschworene Truppe. Manche vergleichen das mit Champions League-Spielen. Ich finde den Vergleich, den kann man ziehen, aber irgendwo hakt er trotz allem.
Ja.
Weil wenn man Champions League spielen würde, wird es einen Haufen Geld dafür verdienen.
Und da?
Das ist natürlich umso höher, denn in dieser Liga mitspielst, umso geringer waren zu damaligen Verhältnissen tatsächlich die Gehälter.
Aber du hattest in der Zwischenzeit schon eine Kochhose und Kochschuhe.
Genau,
ja, das hast du dann gelernt in der Zeit.
Ja.
Und warum war dann Köln nicht mehr deine
große Liebe? Ich war körperlich ausgebrannt.
Okay.
Das muss man einfach so sagen.
Ja.
Das ist auch kein Geheimnis. Nach 2,5 Jahren darf man auch irgendwann mal
fertig sein.
Und dann ging es in die Schweiz. Zu einem der, ja, für mich einer der, oder eigentlich ist es der beste Koch der Schweiz, der Andreas Caminada,
ja,
auf Schloss Schaumstein. Alter, weil gebe ich jetzt die Tomate noch
dazu. Ah, jetzt kommt die jetzt langsam rutscht Muttis Pelati in die Soße.
Ja, genau.
Sehr gut.
So, das haben wir jetzt dann versenkt hier.
Sehr gut.
Und dann war ich aber tatsächlich nicht allzu lang bei Andreas. Weil ich bei einem Headhunter.
Das gibt es da auch bei euch in der Kochszene.
Genau, also okay. Früher war es tatsächlich so, dass die guten Köche.
Headhunter übersetzt Kopfgeldjäger. Ja, okay. Sowas gibt es tatsächlich.
Gut. Ja, tatsächlich eben nicht. Ich wusste das auch lange, lange nicht. Ich dachte immer, das ist nur für die Wirtschaft oder für solche Menschen. Die oberen 10.000 werden da verschachert. Aber
ja,
unsere Branche hat sich da auch ein bisschen geändert. Früher war es tatsächlich so, die Küchenchefs haben untereinander ihre Köche verschoben und haben gesagt, pass auf, ich brauche den, gib mir den.
Okay.
Das hat wohl aufgehört. Und
Kochpoker, okay.
Genau. Schön. Und dann rief mich mein Headhunter an und sagte, pass mal auf, in München deine Stelle frei. Und dann sage ich, ich will auf gar keinen Fall nach München.
Aha.
ich hatte, mein Cousin wohnt in München und irgendwie, ich muss jetzt da nicht hin, mich zieht's da nicht hin. Und sagt er, nee, pass auf, guck dir das mal an, ist Dallmayr. Dann sage ich, oha, okay, versuchen wir es mal, schauen wir uns an, was das wird, weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Und dann habe ich mich vorgestellt, damals als Sous-Chef.
Ja.
Und
damals natürlich auch schon dann in, klar, einer gehobenen Sterne-Gastronomie.
Genau, wir hatten damals ein Restaurant, zwei Sterne.
Ja.
Und dann war das meine erste Führungsposition, die ich dann annehmen durfte. Und dann habe ich gesagt, gut, versuchen können wir es. Ich wusste noch nicht, ob ich so weit bin. Das ist natürlich auch, du musst ein bisschen heranwachsen. Du hast plötzlich, irgendwie musst du den anderen Köchen... Ein Jahr vorher hast du noch mit denen Quatsch gemacht. Jetzt musst du
eine Ansage machen.
Jetzt musst du eine Ansage machen und bist verantwortlich für sie.
Ja.
Das war schon sehr, sehr spannend. Und habe halt diese Herausforderung gedacht, wenn es nicht funktioniert, dann gehst du woanders hin.
Okay, aber ja, es hat funktioniert.
Und jetzt bin ich seit 7,5 Jahren in München.
Und die, diese Auszeichnung oder sowas, wie kommt denn, wer schlägt dich denn da vor? Ist da jetzt dann so ein heimlicher Tester mit aufgeklebtem Bart und der Nickelbrille, hat sein kleines Buch, so à la Louis Définé-Filme und sagt da, Mensch, guckt euch den doch mal an. Der lässt die Pelati-Tomate sowas von sanft in die Soße fallen. Den würde ich vorschlagen.
Also gehen wir mal von dem Fall aus, man eröffnet ein neues Restaurant und dann bekommen diese Tester, dieser Guide Michelin, von dem wir ja da sprechen, die beschäftigen sich ja mit der Szene und bekommen dann mit, ein junger Koch eröffnet ein Restaurant und das hört sich ganz spannend an. Dann kommen die Herrschaften inkognito und reservieren die Tins und Kunz.
Das ist tatsächlich so?
Tatsächlich. Die melden sich nicht an, du weißt nicht, wer sie sind. Du hast keine Ahnung, ob das Männlein oder Weiblein ist. Das hat sich tatsächlich auch geändert mittlerweile. Früher waren es tatsächlich immer nur Männer.
Jetzt sind es auch Frauen. Aber ich dachte, das ist auch schon so heimlich. Du, ich kenne den schon und hier für 1000 Euro sage ich dir, wann der bei dir vorbeikommt oder so. Nein, okay.
Auch das war früher ein bisschen anders. Man hat unter den Köchen angerufen, du, pass mal auf, du bist schon einmal bei mir. Wie sieht's aus? War auch schon bei dir. Das ist aber nicht mehr so, weil wir sie nicht mehr erkennen. Also früher war es schon so, wie du sagtest, es gab so ein Zeichen, sie haben zu zweit reserviert, sind alleine gekommen, haben vier Gänge bestellt und ein Glas Wein.
Okay, das war das Erkennungsmerkmal. Und die Hose im Knopfloch. Okay, da ist er.
Genau, das war so das, ich sag jetzt mal, dieses grobe Merkmal eines Testers. Und dann wusstest du, okay, das kann durchaus sein, dass dieser Mensch dich jetzt bewerten wird. Aber das hat sich tatsächlich auch geändert. Also mittlerweile testen sie in großen Gruppen, also einem Sechsertisch oder auch einem Vierertisch. Und du weißt nicht mehr, wann sie kommen. Und sie geben sich nur zu erkennen, wenn sie das Bundesland wechseln. Also die haben verschiedene Tester für jedes Bundesland.
Ja.
Und wenn sie das Bundesland wechseln, weil sie natürlich eben nicht erkannt werden wollen, dann geben sie sich zu erkennen, wenn sie Bock haben und sagen, pass mal auf, heute war der Michelin da, hier ist meine Karte, schön groß und danke fürs Essen. Die bezahlen auch ganz normal.
Also ich dachte, die zecken sich so richtig durch, geben sich zu erkennen und sagen, so, wenn du ins Buch willst, dann war das heute alles hier für Tutti.
Nee, anscheinend nicht. Die müssen das auch nachweisen, also müssen das transparent nachweisen, dass sie da waren. Ansonsten kann man das anfechten, was irgendwie am Ende vom Tag aber keiner machen
will. Aber hat sich ja gelohnt, weil anscheinend haben sie ja dann doch ihre Informationen positiv weitergegeben und dann verdient man sich so seine Sporen quasi.
Ja, tatsächlich. Und das ist dann so auf eine gewisse Art und Weise so ein Selbstläufer, weil es gibt ja noch mehrere von diesen Gourmet-Führern.
Ja.
Und manchmal, der eine schreibt das und dann wird der andere aufmerksam und sagt, okay, gut, testen wir auch. Und dann ist es so, du kommst in all diese Führer rein und das ist dann am Ende vom Tag, ist dann ein Restaurant dann mit 5 oder 6 verschiedenen Restauranttestern oder Führern bewertet und du kannst dir dann die alle auf die Brust nähen, diese Orden über die Bundeswehr und kannst dich total toll finden.
Ja. Oder machst du natürlich auch. Ja, natürlich, du hast ja auch den Schlafanzug, glaube ich, mit diesen Orden.
Genau, oder? Ja, dann schlafe ich besser. Das ist wieder das Thema Fußballer. Ne? Ich habe schon immer geträumt, in der Bettwäsche von zu schlafen.
Ja, richtig.
Ich schlafe gerne in der Zwei-Sterne-Bettwäsche.
Also vollkommen richtig. Und diese Sachen, jetzt wenn du sagst, okay, jetzt hast du ja wirklich deine Sporen tatsächlich oder deine Sterne verdient und bist ja auch hier und da rumgereist. Woher holt jetzt jemand wie du diese Inspiration denn eigentlich her? Auch übers Reisen, dass man sagt, Mensch, ich war jetzt da irgendwo im Osthimalaya und da hauen die einfach auf eine Nuss, tun Soße drüber und nennen das dann Nuss mit Soße?
Das ist tatsächlich eine große Inspirationsquelle, dass du natürlich rauskommst aus deinem täglichen Hamsterrad und auch andere Kontinente, andere Kulturen kennenlernst. Das ist nicht immer ganz so einfach, weil du natürlich einen Geschmack hast, wo du gar nicht weißt, wie er zustande kommt. Also wenn du jetzt eben mit der Kokosnuss im Himalaya, dann haben sie noch ein spezielles Himalaya-Salz und du weißt nicht, wie es hergestellt wird. In dem Fall stehst du da wie der Ochs vom Berg. Ja. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man sich versucht, mit anderen auch mit Kulturen zu beschäftigen und zu sagen, wie machen die das, und man kann das auf eine gewisse Art und Weise adaptieren.
Oder guckst du einfach ab und sagst, jetzt gehe ich heimlich mal rüber zum Winkler und mal guck mal, und dann nennen wir das nur anders. Macht man das auch? Gibt es da Industriespionage am Herd?
Ich denke schon, dass es die gibt, ja. Ich habe aber tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, weil noch ist mein kreativer, geistiger ist er noch da.
Ja.
Ich kann mir ja ahnen, was in 30 Jahren ist, ob ich dann irgendwann mal sage, Jungs, geht mal ein bisschen zu den Kollegen spionieren. Aber
das macht man nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass man so wie die Chinesen...
Da ist ja jeder irgendwie noch... Das Ego ist groß genug, glaube ich. Ja. Dass die alle noch... man guckt schon, was die Kollegen machen, weil man nicht immer das Gleiche machen möchte. Also so geht es mir zum Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel der Kollege Hartwig im Bayerischen Hof, der ja vom Dallmayr Hof weiter ist, eine Ente im Hauptgang hat, werde ich keine Ente im Hauptgang machen, weil ich finde das blöd.
Wachtelente.
Genau.
Wir variieren das einfach, merkt kein Mensch.
Wir binden eine Wachtel an die Ente.
Ja. Okay, also ihr macht euer eigenes Ding, ihr seid eure eigenen Künstler und braucht das quasi nicht.
So wie du sagst, Künstler malen ja auch nicht voneinander. Aber so
das soll es schon gegeben haben in der Vergangenheit, ja?
Ja, das ist schon richtig, aber irgendwie weiß ich
nicht. Nicht.
Irgendwie finde ich das so.
Und mit dem Thema jetzt so aktuell Bewusstsein und Generation, so diese junge Generation 20+, das sehe ich ja bei mir in der Praxis, beschäftigt sich natürlich schon irgendwie meiner Meinung nach noch etwas mehr mit Lebensmitteln oder mit Ernährung auch. Die sind so ein bisschen weg vom Fleisch, habe ich das Gefühl. Ist das auch ein Aspekt, der da mit reinfällt? So Gesundheit, Inhaltsstoffe, vegan, vegetarisch. Muss das eine Rolle spielen in der Sterneküche? Ist das da schon sowieso lange angekommen? Oder muss immer das schöne Stück Fleisch da sein mit einem speziellen fetten Süßchen? Oder achtet man da auch drauf? Oder sagt man vollkommen egal, da sind jetzt einfach mal 4000 Kalorien auf dem Teller und das ist einfach so?
Also grundsätzlich muss man immer differenzieren, in welchem Restaurant du speisen möchtest. Also es gibt diese sehr, sehr klassischen, wo ich finde auch das erwarten möchte, also als Gast erwarten möchte, dass da auch eine Flocke Butter und eine Flocke Creme Fraiche drin ist. Und dann vielleicht 5000 Kalorien hat. Es gibt aber gerade momentan sehr, sehr viele Restaurants, die auf eine ganz andere Schiene gehen, auf eine sehr, sehr leichte Küche. Und wenn ich jetzt von uns spreche, ist es schon so, dass ich jetzt die 7 Jahre, die ich jetzt da bin, unsere Küche um ein Vielfaches entschlackt wurde. Also wir kochen einen ganz, ganz anderen Stiefel wie vorher. Wir lassen sehr, sehr viel Butter weg. Natürlich ist für mich Butter immer noch eine Essenz des Kochens. Ich stehe auf Butter, aber wir machen auch... Wir haben immer in einem Menü immer ein vegetarisches Gericht drin, weil ich finde, gerade vegetarische Küche kann auch ziemlich sexy sein, aber sie muss gut
sein. Je nachdem, wer serviert, ja klar.
Ja gut, also wenn ich es mache, ist es nicht ganz so sexy, okay. Aber wir haben dafür Menschen, die ich gerade aus Paris mitgebracht habe, weil du ja vorhin sagtest, das ist einfach, das musst du auch bringen, weil nur Fleisch, nur Fisch,
ist dann irgendwann.
Das ist halt irgendwann ausgekautes Spiel und wir versuchen das auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr sexy zu machen. Wir haben neulich, das ist jetzt auch ein paar Tage her, aus Versehen tatsächlich ein vegetarisches Gericht gemacht, was vegan war. Das ist aber eher durch Zufall entstanden, weil ansonsten ist für uns die vegane Küche sehr, sehr schwierig umzusetzen. Also das muss man ganz klar sagen.
Weil?
Vegan ist für uns, da fehlen uns sehr, sehr viele Stoffe, die wir so noch nicht in der Lage sind umzusetzen, die wir für eine... Ich finde, so ein Gericht sollte auch lang anhaltend sein. Also wenn du den Löffel im Mund hast und runtergeschluckt hast, soll das noch ein bisschen im Mund drin bleiben.
Ja.
Bei veganer Küche musst du Produkte, da hast du eben keine Butter, du musst auch was anderes setzen. Wir haben es jetzt versucht mit veganer Sahne zum Beispiel. Ich finde es halt aber dann schwierig, wenn die vegane Sahne eine Zutatenliste hat, die länger ist wie jedes Beipackzettel.
Also Bayer Leverkusen hat mitgespielt quasi.
Ja, ich finde es schwierig. Also da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, aber grundsätzlich finde ich, wäre es falsch zu sagen, als Sterne-Küchenmitarbeiter oder Sterne-Koch zu sagen, pass mal auf, wir verweigern uns dessen. Also wir versuchen das schon, uns damit zu beschäftigen und immer das zu adaptieren, was wir adaptieren können, damit das Bestmögliche noch auf dem Teller landet.
Aber es ist theoretisch ein bisschen leichter, mit den bekannten Dingen zu arbeiten, verstehe ich
das? Es ist sehr, sehr schwierig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das sehr, sehr zeitintensiv ist. Also so wie wir jetzt gesagt haben, ich war jetzt mal 10 Jahre auf Wanderschaft.
Ja, ja.
Da habe ich meinen Fundus an Wissen bereichert.
Und ja.
Irgendwann geht das auch nicht mehr weiter. Und jetzt mit dieser veganen Küche fängst du wieder ganz bei Null an. Also du musst wieder anfangen, laufen zu lernen. Du musst, okay, Stützräder am Dreirad, die kommen irgendwann weg. Also es ist so ein Prozess und der braucht Zeit. Und dann brauchst du natürlich auch Menschen. Und das ist in Deutschland ein bisschen schwierig. Du musst ihnen verständlich machen, warum sie für ein veganes Gericht sehr, sehr viel Geld bezahlen sollen. Weil natürlich...
Ist ja nichts drin, warum zahle ich denn
dafür? Genau, die Wertigkeit bei einem Stück Fisch versteht jeder, das sieht jeder, aber bei einem veganen Gericht ist die Wertigkeit, der Aufwand, der dahinter steckt, den sieht der Gast nicht. Und dann ist da viel Aufklärungsarbeit zu leisten, was wir auch sehr, sehr gerne machen. Aber das darf man nicht vergessen, wenn du so eine neue Küche machst.
Ja. Sollten jetzt nicht mal die Sedanini Regatti Nummer 53 ein Bad nehmen?
Genau.
Okay.
Weil die schmeckt hervorragend.
Okay, ist schon soweit. Aber bei vegetarisch, wo wir gerade waren, ich würde jetzt gerne mit dir kleines Mini-Fragespiel spielen, was schon viele große Fernsehshows bei mir abgeguckt haben im Podcast, was es schon lange gibt, und zwar diese Kurzfragen. Zum Beispiel, wenn ich dich fragen würde, vegetarisch oder lieber nicht? Also
vegetarisch.
Weil?
Ich die letzten Jahre so viel Fisch und Fleisch in der Küche und in der Arbeit gegessen habe, dass es mir reicht.
Spargelschälen oder Körperschälen stellen?
Spargelschälen.
Ist quasi wie Körperstählen, oder?
Ja, ja, aber eher dann, ich Couchpotato, aber Couchpotato Spargelschälen.
Okay. Quinoa oder Kino?
Kino.
Echt?
Ja.
Also ich dachte, du sagst mir jetzt ja klar, das Produkt des Jahres hier gehört jeden Tag bei mir auf den Tisch.
Nein. Inka Gold.
To go oder to sit?
To sit, please.
Gerade jetzt in Corona natürlich auch schwierig in diesen Zeiten.
Definitiv, und das geht mir tatsächlich ab, dieses Miteinander, auch Tischkultur zu zelebrieren.
Ja.
Also dieses Miteinander sein und auch am Tisch einfach sich unterhalten, mit gutem Essen, mit einem guten Glas Wein.
Also man weiß es mehr zu schätzen als im Pappmaché auf die Hand sozusagen.
Gerade. Genau, leider es ist schön, dass es so viel, also ich habe das neulich zu Freunden von mir gesagt, ich finde es schön, dass die kulinarische Vielfalt ist deutlich nach oben gegangen durch dieses To-Go-Geschäft, also wir haben viel, viel mehr jetzt, aber es fehlt mir trotzdem.
Ja, da hoffen wir, dass sich das mal wieder ändert demnächst. Und auch beim Corona-Thema bleibend, Ingwer oder Impfung?
Erst den Ingwer, dann die Impfung.
Und abschließend natürlich mit Bedacht Freiburg oder Frankreich?
Oh, das ist fies.
Ja,
das ist sehr fies. Ich habe eben gesagt, wenn ich mal einen großen Geldbeutel habe, würde ich wieder nach Paris gehen. Da der Beruf Koch das wahrscheinlich nicht zulässt, wird es Freiburg.
Dann sage ich fürs Erste vielen Dank, lieber Christoph, dafür, dass ich dir auch mein Nudelrezept zeigen konnte. Du hast das, finde ich, ganz hervorragend nachgekocht bis jetzt. Wir dürfen das hier verkosten. Ich hoffe, dass wir dann tatsächlich auch mal wieder die Möglichkeit haben, to sit, sprich mit allen zusammen in anständiger Umgebung, schönem Ambiente, wieder das Genießen lernen. Ich darf das jetzt hier gleich in großem Sicherheitsabstand, aber mit Geschmack und degustieren. Oh. Ich sage vielen Dank.
Ich sage vielen Dank. Es war mir eine Freude.
Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.
Ciao.